DW Wissen.
Mit Andreas Simons und mit diesen Themen. In den Kopf geschaut. Hirnforscher können erkennen, ob ein Mann pädophil veranlagt ist oder nicht. Selbstverletzen und Suizidgedanken. Immer mehr Jugendliche in Deutschland leiden unter psychischen Störungen. Außerdem Kampf den Erregern. In Deutschland kommt ein neues Mittel gegen multiresistente Keime auf den Markt. Und weg mit dem Dreck. Wir waren in einer Sondermüllverbrennungsanlage und haben uns angeschaut, wie alles das, was nicht in den normalen Hausmüll darf, fachgerecht entsorgt wird. Außerdem geht es um einen neuen Planeten und ein riesiges Spinnentier. Und damit ganz herzlich willkommen bei der Wissenschaft. Wohl keine Entwicklung hat in der Hirnforschung zu ähnlich großen Fortschritten geführt wie die Untersuchung mit MRT, also mit der Magnetresonanztomographie, einer Diagnosetechnik, die sehr genaue und plastische Bilder der menschlichen Organe, also auch des Gehirns, liefert. Anhand der MRT-Bilder des Gehirns lassen sich viele Krankheiten oder sogar die Veranlagung für gewisse Krankheiten ablesen. Alzheimer zum Beispiel oder Schizophrenie können an charakteristischen Merkmalen in der Hirnstruktur festgestellt werden. Interessant sind MRT-Untersuchungen aber auch für Psychologen, denn mit bestimmten Tests lässt sich viel über die Gehirnfunktion sagen. Zum Beispiel kann man erkennen, welche sexuellen Vorlieben der Patient hat. Und genau das machen sich Forscher der Universitätsklinik in Kiel zunutze. Allerdings aus einem sehr ernsten Hintergrund. Sie untersuchen nämlich, ob Männer pädophil veranlagt sind oder nicht. Frank Hajasch.
Wir sind zu Gast an der Kieler Uniklinik Bereich Sexualmedizin. Jorge Ponzetti ist dort Psychologe und Psychotherapeut. Er arbeitet mit im weltweit größten Forschungsverbund zu neurobiologischen Grundlagen von Pädophilie und sexuellem Missbrauch von Kindern. Ponzetti und seine Kollegen wollen zeigen, dass sich anhand bestimmter Gehirnfunktionen feststellen lässt, ob ein Mensch pädophil veranlagt ist oder nicht. Bundesweit gibt es 5 Standorte, die allesamt neurowissenschaftliche Untersuchungen durchführen.
Angefangen von neuropsychologischen Tests, wo wir die Empathiefähigkeit beispielsweise, die Impulsivität und natürlich die Intelligenz und Ähnlichem messen. Und dann kommen dazu eine Reihe von bildgebenden Verfahren. Und darüber hinaus werden wir auch das Blut untersuchen, und zwar hinsichtlich Hormone, Neurotransmitter und der Gene dieser Menschen.
International sind vor allem Frankreich, Kanada und Skandinavien am Thema dran. Zur Gehirnfunktion aber gibt es nur wenige Studien. Deshalb soll in Kiel die Magnetresonanztomographie, kurz MRT, zum Einsatz kommen. Gehe es um die Erforschung von Hirnaktivitäten, so Ponzetti, sei die MRT ideal.
Das Wunderbare an dieser Maschine ist, dass wir, ohne den Kopf aufschneiden zu müssen, am lebenden Gehirn mit einer vergleichsweise hohen räumlichen Genauigkeit sehen können, welche Hirnareale gerade aktiver sind oder gerade weniger aktiver sind. Die Auflösung, die man im Augenblick da hat, ist von etwa 1 Millimeter.
Die MRT, sagt der Psychologe, habe einen Riesenschub für die Hirnforschung gebracht und das Wissen in den vergangenen 20 Jahren vervielfacht. So kenne man mittlerweile deutliche Merkmale, die bei Pädophilen auftreten.
Pädophile Männer zeigen eine Reihe von neuropsychologischen Aufmerksamkeiten. Ihr Intelligenzquotient ist niedriger, ungefähr 8 Intelligenzpunkte niedriger als der Durchschnitt. Interessanterweise ist es übrigens so, dass das Alter der Opfer mit dem Intelligenzquotient des Sexualstraftäters zusammenhängt. Also je dümmer der Sexualstraftäter, desto jünger das Kind.
Außerdem gäbe es Belege, dass Pädophile im Mittel kleiner seien. Und kanadische Forscher erkannten, dass Pädophile in ihrer Kindheit mehr Kopfverletzungen erlitten hätten, etwa doppelt so viele wie der Bevölkerungsdurchschnitt. Alles gute Gründe, das Gehirn zu untersuchen. Wer sich in Kiel meldet, kommt über das Dunkelfeldprojekt ins Haus. Die Anonymität bleibt gewahrt. Und eine weitere Sache sei wichtig, sagt Ponzetti. Nicht jeder Pädophile lebe seine Neigung auch tatsächlich aus und gehe so weit, dass er ein Kind sexuell missbrauche und damit zum Straftäter werde. Ponzetti und seine Kollegen stützen sich dabei auf ein neues amerikanisches Klassifikationssystem, das folgende Unterscheidung macht. Hat ein Mensch eine pädophile Neigung und lebt sie auch aus, bezeichnet man ihn als krank. Lebt er sie nicht aus, spricht man nicht von einer Krankheit, sondern von einer sexuellen Orientierung. Ortswechsel. Ihre Untersuchung machen die Forscher im Neurozentrum der Kieler Uniklinik. Jorge Ponzetti zeigt uns dort zunächst Aufnahmen sexuell erregter Heteroprobanden. Ihre hirnaktiven Bereiche zeigen eine starke Blutzufuhr und Regionen mit hohem Sauerstoffgehalt. Sie leuchten intensiv rot-orange.
Und zwar dem Belohnungszentrum, das sehen Sie hier oben. Dann weiter unten im Bereich der Sehrinde haben wir große Aktivierungen, die zeigen, dass da eine verstärkte visuelle Analyse stattfindet. Sobald ein erwachsener Mann eine altersentsprechende Frau sieht. Und in denselben Arealen aktivieren nun pädophile Männer ihr Hirn, wenn sie ein nacktes Kind sehen.
Um das zu testen, kommen die Probanden ins MRT. Dort sehen sie Bilder, die ihrem sexuellen Reizmuster entsprechen. Was der Monitor neben Jorge Ponzetti aber zeigt, sind nur Rasterbilder, schwarz-weiße Klötzchen. Erst über einen komplizierten Algorithmus lässt sich auch die Pädophilie ermitteln.
Wir rechnen die Aktivierung eines einzelnen Hirns im Verhältnis zu der durchschnittlichen Gruppenaktivierung zusammen und bekommen dann eine Zahl, so eine Art Pädophilie-Maß. Ja, und anhand dieser Zahl, wenn man sie vor allem mit den ganzen anderen Probanden vergleicht, kann man dann sicher erkennen, ob der Betreffende nun pädophil ist oder nicht. Und wir haben das zumindest in 95% der Fälle richtig erkannt.
Neben der Hirnaktivität untersuchen die Forscher aber auch die Hirnstruktur. Es gibt begleitende Tests der Impulskontrolle und Untersuchungen, die zeigen sollen, inwieweit der Patient in der Lage ist, sich in andere hineinzuversetzen und mit ihnen zu fühlen. Das Problem lasse sich eben nur von mehreren Seiten lösen, sagt Jorge Ponzetti. Allein mit der MRT könne man nämlich nur sagen, wer pädophil sei, aber leider nicht warum.
Angstzustände, Depressionen und Burnout sind in Deutschland die Spitzenreiter auf der Liste der psychischen Erkrankungen. Rund 8 Millionen Menschen in Deutschland leiden an einer behandlungsbedürftigen psychischen Störung. Darunter sind allerdings auch immer häufiger Jugendliche. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern sind deutsche Schüler häufiger depressiv, gibt es bei ihnen häufiger Suizidgedanken und sogar Suizidversuche. Gudrun Heise berichtet.
15 Jahre war Kim alt, als Ulrike Wolf merkte, dass ihre Tochter unter ernsthaften psychischen Problemen litt. Mit Rasierklingen und Messern hatte sie sich immer wieder selbst verletzt. Die Wunden versteckte sie geschickt unter langen Ärmeln, sodass zunächst niemand etwas merkte. Die Eltern nicht und auch nicht die Lehrer.
Als Angehöriger weiß man ja nicht, was so los ist mit dem Kind. Man merkt vielleicht, das Kind ist anders als andere Kinder, aber da vermutet man ja jetzt keine Krankheit dahinter. Das ist eben so, denkt man sich.
Heute weiß Ulrike Wolf, dass Kim dringend eine Therapie brauchte. Sich selbst ritzen, sich Brandwunden zufügen oder schlagen. Für viele Jugendliche mit psychischen Störungen sei das eine Möglichkeit, ausgeprägte Zustände von inneren Spannungen abzubauen, erklärt Romuald Brunner von der Universitätsklinik Heidelberg.
Ein Selbstwertproblem, vermehrte Traurigkeitsgefühle, mal Schlafstörungen zu haben, das gehört sozusagen zur menschlichen Natur dazu. Nur wenn diese Probleme sehr stark sind, wenn sie sehr häufig auftreten, dann führt es natürlich zu erheblichen Konsequenzen für den Patienten oder für den Jugendlichen oder Erwachsenen, sehr, sehr quälend und belastend.
Der stellvertretende Direktor der Kinder- und Jugendpsychiatrie leitete die Studie Saving and Empowering Young Lives in Europe auf deutscher Seite. Teilgenommen haben 10 europäische Staaten und Israel. Die Erhebung erfasste psychische Störungen bei Jugendlichen. Dafür wurden Schüler anonym befragt. 8% der Mädchen gaben beispielsweise an, in ihrem Leben schon einmal einen Suizidversuch unternommen zu haben. In Mitteleuropa ist Selbstmord die zweithäufigste Todesursache bei Jugendlichen. An erster Stelle stehen Verkehrsunfälle. Die Studie soll nun Präventionsprogramme entwickeln.
Der Anlass war die Erkenntnis darüber, dass eben Suizidgedanken, Suizidversuche, aber auch selbstverletzendes Verhalten im Sinne von sich selbst schneiden, also viele Jugendliche sich mit einer Rasierklinge beispielsweise schneiden, ein ungeheures Ausmaß erreicht hat.
Viele Jugendliche ersetzen den realen Umgang mit Menschen und soziale Bindungen mittlerweile durch künstliche Welten. Sie leiden unter Internetsucht, ihre Freunde finden sie über Facebook und sie sind oft der Meinung, ohne Handy gar nicht existieren zu können.
Es ist vielleicht ein Paradoxon, dass einerseits über das Internet sehr, sehr viel Kontaktmöglichkeiten bestehen und die auch genutzt werden, aber eben keine echten Kontakte letztendlich ersetzen. Diese Gruppe ist überzufällig häufig betroffen, zum Beispiel von einer depressiven Symptomatik, auch suizidalen Ideen, Angststörungen, vielfältige psychische Probleme.
Je eher eine Störung entdeckt wird, desto besser lässt sie sich behandeln. In der Studie entwickelten die Wissenschaftler daher Möglichkeiten, Störungen frühzeitig zu erkennen.
Wir sind in die Schulen gegangen und haben die Lehrer trainiert, damit sie schneller auf seelische Probleme ihrer Schüler aufmerksam werden, wenn suizidale Ideen von Schülern berichtet werden, beispielsweise Zettel vorgefunden werden mit Suizidideen, Suizidandrohungen, wie sie damit umgehen können. Es war ein intensives Training, was nur die Lehrer betraf.
Außerdem sollen die Schüler auch für die eigenen Gefühle und für die Probleme ihrer Mitschüler sensibilisiert werden. Im Idealfall können sich die Jugendlichen gegenseitig helfen. Auffälligkeiten können so behandelt werden, noch bevor sie sich manifestieren.
Wenn man ins Krankenhaus geht, dann tut man das, ob nun freiwillig oder gezwungenermaßen, im Regelfall, weil man nach der dortigen Behandlung gesund oder zumindest gesünder wieder entlassen werden möchte. Allerdings kommt es immer wieder vor, dass Menschen sich erst im Krankenhaus eine Infektion einhandeln, die sie hinterher nur sehr schwer wieder loswerden. Schuld sind die sogenannten Krankenhauskeime. Dabei handelt es sich um Krankheitserreger, die vor allem in Krankenhäusern und Kliniken vorkommen und die gegen die gängigen Medikamente und Antibiotika fast völlig unempfindlich sind. Man spricht auch von multiresistenten Keimen. Sie können regelrechte Epidemien auslösen und führen nicht selten zu lebensbedrohlichen Infektionen. Jetzt kommt in Deutschland nach vielen Jahren wieder ein neues Antibiotikum auf den Markt, das gegen einen dieser multiresistenten Keime wirkt. Brigitte Osterrath.
Zu den gefürchteten Keimen, die gelernt haben, sich gegen Antibiotika zu wehren und die daher schwer zu bekämpfen sind, gehört auch MRSA, der multiresistente Staphylococcus aureus. Den tragen viele Menschen tagtäglich mit sich herum.
Sie und ich haben mit einer Wahrscheinlichkeit von 30 oder 40% in unserer Nase, in unserem Rachenraum einen Staphylococcus aureus. Vielleicht sogar mehrere Stämme. Und das ist normal, das ist kein Anlass zur Besorgnis.
Sagt Ernst Molitor, Oberarzt am Institut für medizinische Mikrobiologie, Immunologie und Parasitologie des Universitätsklinikums Bonn.
Es kann aber von Staphylococcus aureus eine Erkrankung ausgehen. Es können Wundinfektionen ausgelöst werden, Lungenentzündungen, womöglich auch die sogenannte Blutvergiftung, die Sepsis.
Nicht jeder Staphylococcus aureus ist auch gleich multiresistent. Aber wenn resistente Stämme beteiligt sind, wird das zum großen Problem. Denn die Antibiotika, die bei solchen Infektionen üblicherweise eingesetzt werden, die Penicilline und die Cephalosporine, können gegen MRSA nichts ausrichten. Diese Antibiotika verhindern, dass gewöhnliche Bakterien ihre Zellwand aufbauen können. Sie blockieren das Enzym, die Transpeptidase, welche die einzelnen Zellwandbausteine miteinander verknüpft. Ohne richtige Zellwand sind die Bakterien nicht lebensfähig. Sie zerplatzen buchstäblich. Aber bei MRSA klappt das so nicht, erklärt Molitor.
MRSA besitzen ein Transpeptidase-Enzym, eine Variante, ein etwas anders aufgebautes Molekül, das von den bislang verfügbaren Penicillinen und Cephalosporinen nicht beeinträchtigt wird und auch in Gegenwart dieser Antibiotika den Zellwandaufbau bewerkstelligen kann.
Wenn der Arzt erkennt, mit welchem Erreger er es zu tun hat, kann es schon zu spät sein. Schätzungsweise mehrere tausend Patienten sterben in Deutschland jedes Jahr an einer MRSA-Infektion. Etwa ein Drittel der Infektionen entstehen wegen schlechter Hygiene oder Fehlverhalten der Krankenhausbeschäftigten, zeigen Studien. Die restlichen 2/3 der Fälle lassen sich hingegen kaum vermeiden. Es gibt noch einige wenige Antibiotika, die auch MRSA in die Zange nehmen können. Vancomycin etwa. Allerdings führen die alternativen Antibiotika häufiger zu gefährlichen Nebenwirkungen. Und sie wirken nicht an allen Stellen gleich gut. Einige lassen sich nicht bei Lungenentzündungen einsetzen, andere sind bei Gelenkentzündungen machtlos.
Das Vancomycin beispielsweise ist ein großes, geladenes Molekül, das nicht alle Areale des menschlichen Körpers im gleichen Maße erreichen kann, wie etwa ein Penicillin oder ein Cephalosporin das kann.
Jetzt wird der Waffenschrank des Arztes wieder etwas voller. Der Pharmakonzern AstraZeneca bringt das neue Antibiotikum Ceftaroline-Fusamil unter dem Markennamen Cinforo auf den deutschen Markt. Es gehört zur Substanzklasse der Cephalosporine, wirkt aber trotzdem gegen MRSA. Ernst Molitor freut sich über die Neueinführung.
Die Hoffnung, die wir insbesondere in die Substanz setzen, ist, dass sie nebenwirkungsärmer ist als manche der Alternativen.
Dieses Cephalosporin schafft es, die Abwehrmechanismen des Erregers zu umgehen und dennoch das Enzym zu hemmen, das die Zellwandbausteine miteinander verknüpft. Der Keim kann sich dann nicht mehr vermehren. Aber auch mit diesem neuen Medikament gegen MRSA ist das Problem der resistenten Erreger nicht gelöst.
Denn wir befinden uns in einem Wettlauf zwischen den Erregern und unseren pharmakologischen Möglichkeiten. Jeder Einsatz eines antimikrobiell wirksamen Medikaments bedingt, das wissen wir seit den Erkenntnissen von Herrn Darwin, einen Selektionsdruck und damit einen Überlebensvorteil für Stämme, die weniger empfindlich sind als ihre Verwandten.
Bakterien sind Überlebenskünstler. Sie vermehren sich sehr schnell und können sich geschwind an widrige Umstände anpassen. Je häufiger sie einem für sie tödlichen Medikament begegnen, desto wahrscheinlicher werden sie früher oder später Abwehrmechanismen entwickeln. Es sind sogar schon einige wenige MRSA-Bakterien aufgetaucht, die resistent gegen das Reservemittel Vancomycin waren.
Der Zuwachs, den uns die neue Substanz bei der MRSA-Behandlung gibt, bewirkt eine zusätzliche Sicherheit, dass auch morgen und übermorgen Erkrankungen durch MRSA-Bakterien wirksam behandelt werden können.
Das heißt aber auch, Forscher müssen weiter neue Antibiotika gegen MRSA und viele andere Bakterienstämme entwickeln, damit der Waffenschrank von Ernst Molitor und allen anderen Ärzten immer gut gefüllt bleibt.
Und weiter geht es bei uns mit den Wissenschaftsnachrichten und darin heute zwei beeindruckende Neuentdeckungen.
Astronomen vom Observatorium Genf haben nach eigenen Angaben einen Planeten außerhalb unseres Sonnensystems entdeckt. Es handelt sich dabei um einen etwa erdgroßen Himmelskörper, der um einen Stern in unserer Nachbargalaxie Alpha Centauri kreist. Lediglich 4,3 Lichtjahre ist er von der Erde entfernt. Das sind zwar etwas mehr als 40 Billionen Kilometer. Nach astronomischen Maßstäben handelt es sich dabei aber nur um einen Katzensprung. Der Planet ist der kleinste, der jemals bei einem sonnenähnlichen Stern entdeckt worden ist. Leben ist auf ihm allerdings nicht möglich. Er umkreist seinen Stern fast 40 Mal näher als die Erde die Sonne, sodass es auf seiner Oberfläche glühend heiß ist. 4 Jahre lang hatten die Astronomen das Alpha Centauri-System beobachtet. Sie fanden den Planeten schließlich, weil er mit seiner Schwerkraft an seinem Stern Alpha Centauri B rüttelt. Der Stern schaukelt dadurch im Takt der Planetenumkreisung hin und her, allerdings nur mit einer Geschwindigkeit von etwa 1,8 Kilometern pro Stunde. Trotzdem konnten die Forscher auch diese langsame Bewegung dank ihrer hochentwickelten Messgeräte von der Erde aus beobachten. Während die Genfer Gruppe ihren Fund im Fachmagazin Nature vorstellte, blieben andere Astronomen skeptisch. Erst eine unabhängige Bestätigung werde zeigen, ob das beobachtete Signal tatsächlich von einem Planeten stamme. Deutsche Forscher des Frankfurter Senckenberg-Forschungsinstituts haben in Laos, in Südostasien, einen Weberknecht mit superlangen Beinen entdeckt. Seine Spannweite misst mehr als 33 Zentimeter. Das macht das Spinnentier zu einem der größten Weberknechte der Welt. Allerdings fehlt dem krabbelnden Riesen noch ein Name. Bislang ist lediglich klar, dass er wahrscheinlich zur Gattung Gagrella gehört. Der Weberknecht wurde in einer Region gefunden, wo Forscher auch schon in der Vergangenheit auf andere Riesenkrabbler gestoßen sind.
Musik. In modernen Gesellschaften wie unserer fallen jeden Tag riesige Mengen gefährlicher Abfälle an. Die Industrie, aber auch Bau- und Landwirtschaft hinterlassen eine Vielzahl von Chemikalien, zum Beispiel Pestizide, Lösungsmittel und Säuren. Aber auch Batterien und Kondensatoren gehören zu den gefährlichen Abfällen, genauso wie infektiöse Krankenhausabfälle, Tierkadaver und Medikamente. Die Liste der gefährlichen Stoffe ließe sich wohl endlos fortsetzen. Unterm Strich aber bleibt stehen, irgendwo muss der ganze Mist ja hin und vor allem er muss sicher entsorgt werden. Und wie das geht, das hat sich Fabian Schmidt in einer Sondermüllverbrennungsanlage angeschaut.
Viele der gefährlichen Stoffe, die heutzutage unsere Umwelt belasten, enthalten organische Verbindungen. Dazu gehören zum Beispiel Öle, Pestizide, Lösungsmittel und Lacke. Und mit denen kommt man heutzutage gut zurecht, erklärt der Chemiker Martin Kemmler. Erhitzt man sie länger als 2 Sekunden auf über 1100 Grad Celsius, zerfallen diese giftigen Stoffe nämlich in ihre Einzelbestandteile.
Chloraromaten zum Beispiel oder auch fluorierte Kohlenwasserstoffe, auch polychlorierte Biphenyle, PCB. Solche Moleküle, die also relativ stabil sind, die fliegen eben komplett auseinander. Das heißt, die werden eben quantitativ oxidiert mit dem anwesenden Luftsauerstoff, sodass also die Moleküle dann auch nicht mehr da sind.
Kemmler leitet die SAVA, Deutschlands modernste Sondermüllverbrennungsanlage in der Nähe von Hamburg. Damit alle Gefahrstoffe dort gründlich und heiß verbrannt werden können, kommen sie nicht einfach in eine Brennkammer, sondern in einen riesigen Drehrohrofen. Das Drehrohr rotiert langsam. So wird der Müll gut durchgemischt und mit Luftsauerstoff angereichert. Das ist wichtig für die nötige heiße Verbrennung. Dann gibt es noch eine Nachbrennkammer, die eine vollständige Verbrennung sicherstellt. Das dabei entstehende Rauchgas enthält fast keine giftigen organischen Verbindungen wie Dioxine mehr. Als nächstes werden die anorganischen Stoffe aus dem Rauchgas entfernt. Das geschieht durch eine sogenannte Nasswäsche. Aus den Ionen der Schadstoffe werden bei der Wäsche verschiedenartige Säuren.
Ein großer Prozentsatz ist Salzsäure, aber natürlich auch ein bisschen Phosphorsäure, ein bisschen Salpetersäure, ein bisschen Fluorwasserstoffsäure, ein bisschen Bromwasserstoffsäure, also alle möglichen anorganischen Säuren.
Diese werden aus dem System entfernt und mit Kalk neutralisiert. Am Ende kommen die Salze als trockenes Pulver aus der Anlage heraus. Als nächstes gehen die Rauchgase durch eine alkalische Wäsche. Nach diesen Reinigungsprozessen sind nur noch Spuren organischer und anorganischer Stoffe im Rauchgas enthalten. Vor allem aber noch ein wenig Quecksilber. Diese Reste werden nun noch mit Aktivkohlefiltern herausgeholt. Am Ende bleiben nur noch Stickoxide übrig, NOx. Diese werden durch einen Katalysator unschädlich gemacht, der ständig mit Ammoniak benetzt wird.
Der Katalysator macht dann, dass aus dem NOx und dem Ammoniak elementarer Stickstoff wird. Also den wir ja in der Luft zu 70% haben, den wir einatmen.
Aus all den verschiedenen Giftstoffen und Verbindungen wird so am Ende fast reines, ungiftiges Kohlendioxid und etwas Wasserdampf. Einfach ist der Betrieb einer so spezialisierten Anlage aber keineswegs, sagt Markus Gleis, der für das Bundesumweltamt den Bau der Anlage begleitet und gefördert hat.
Was eher problematisch ist, eben dieses Material sicher zu lagern, sicher zu fassen, sicher zu transportieren und dann ohne zusätzliche Berührung sicher in das Verbrennungssystem zu bekommen. Und das ist einer der Punkte, weshalb ich dann doch im Lager und auch im Übergabebereich in die Verbrennung erhebliche technische Anstrengungen habe.
So dürfen die gefährlichsten Stoffe wie Gifte oder infektiöse Krankenhausabfälle auch nicht einfach in die Brennkammer gekippt werden. Sie müssen in verschlossenen Plastikbehältern über einen speziellen Fassaufzug in das Drehrohr eingebracht werden. Weil die Fässer auf diese Weise dicht bleiben, wird verhindert, dass bereits vorher etwas in die Umwelt gelangt. Und die Fässer werden auch nicht einfach der Reihe nach in den Ofen gekippt, sondern systematisch verteilt, so dass zum Beispiel die Schwefeldioxidemissionen konstant gehalten werden. Am Rande gewinnt die Anlage auch Energie, 3 bis 4 Megawatt, also genug, um sogar noch etwas ins öffentliche Netz einzuspeisen. Emissionen gibt es zwar, aber die liegen weit unter den gesetzlichen Grenzwerten.
Und damit gehen wir ganz sauber raus aus unserer Sendung. Und wenn Sie sich außerdem auch für andere Themen aus Wissenschaft und Umwelt interessieren, dann schauen Sie doch ganz einfach mal auf unsere Internetseite. www.dw.de/wissenschaft lautet die Adresse. Dort finden Sie auch diese Sendung zum Nachhören als Podcast. Das war's von mir, Andreas Simons. Vielen Dank fürs Zuhören und machen Sie's gut.